danach sehnen, dass der Messias Jesus als der König endlich Ordnung schaffe auf dieser Erde und vielleicht dann auch mit seinem Zepter die Nationen, die Gesetzlosen wie Töpfergeschirr zerschmeißen und zur Ordnung rufen wird. Aber letztlich und endlich ist es die Siegesgewalt der Gnade, mit der er arbeitet. Wir wollen heute Morgen über das 49. Kapitel aus dem Propheten Jesaja sprechen. Ich möchte es überschreiben, die Lichtesmission des Messias und Israels. Ich habe gestern schon darauf hingewiesen, das darf ich noch einmal wiederholen, dass die 66 Kapitel, die 3x22 Kapitel des Propheten Jesajas, eine Miniatur sind, ein Modell von den 66 Büchern der Heiligen Schrift. Es gibt vielfältige Entsprechungen. Denken Sie nur an das 40. Kapitel mit seinem ganz anderen Freudenton, das ja dann das Neue Testament einleitet und das dem Evangelium des Matthäus entspricht. Das 49. Kapitel des Jesajas entspricht in der Zählung der Bücher und Schriften der Heiligen Schrift dem Epheserbrief. Bitte behalten Sie das in Erinnerung, wir werden dann noch spüren, welche Entsprechung hier besteht. Nun darf ich zunächst einmal beginnen mit Apostelgeschichte 26, wo wir einen Bericht über die sogenannte Bekehrung des Paulus finden, die eigentlich gar keine Bekehrung war. Denn er wurde ja vom Schauen zum Glauben geführt. Während eine Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist, eine Bekehrung, wie sie heute stattfindet, ein Weg ist vom Glauben zum Schauen bei der Wiederkehr Jesu. Dieser Saulus von Tarsus hat überhaupt nicht daran gedacht, sich zu bekehren. Vor allem nicht zu dem Messias Jesus. Und er gibt ja verschiedene Berichte. Es sind drei Berichte in der Apostelgeschichte. Ich möchte den zweiten lesen. Kapitel 26 von Vers 9. Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazaräers viel Widriges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Er dachte um der Ehre Gottes willen, diesen Jesus und seine Jünger verfolgen zu müssen. Und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Gewalt empfangen hatte, oder die Vollmacht, die juristische Vollmacht. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu, mein Votum. Offensichtlich gehörte der junge Saulus schon zum Hohen Rat, denn die Todesurteile wurden im Hohen Synedrium, im Hohen Rat gefällt. Und wenn er dort ein Votum hatte, ein Stimmrecht, dann hat er offensichtlich dort schon hinzugehört. Als Theologe aus der Schule Gamaliels. Und in allen Synagogen, sie oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern. Das heißt, er hat die Christen gezwungen, in der Synagoge, vielleicht nach einer Folterung, den Absageschwur zu sprechen, nämlich verflucht sei Jesus der Nazaräer. Und es werden manche getan haben, sonst stünde es nicht hier. Vielleicht dann hernach beschwert, bis zur Depression und bis zum Irresein, nachdem sie diesen Fluch über Jesus, den geliebten Herrn, ausgesprochen hatten. Paulus ist der Schuldige. Und über die Maßen gegen sie rasend, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. In dem anderen Bericht heißt es, voller Schnauben und Morden und Drohen. Darauf bezieht sich Saulus von Tarsus in 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 15, das ich doch hier einmal lesen möchte. denn wir wollen ja Wort Gottes durch Wort Gottes beleuchten. Dort sagt er: Ich danke Christo, Jesu, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden, verbunden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Das Wort ist gewiss und würdig angenommen zu werden, dass der Messias Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchem ich der Größte bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem Größten, der Sünder, Jesus Christus die ganze Langmut erzeige. Die gesamte Langmut, die er hat und die in seinem Herzen wohnt, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Und dann schließt er mit einem Segensspruch: Dem König der Zeitalter aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Amen. Nun zurück zur Apostelgeschichte 26, Vers 12. Und als ich damit beschäftigt, mit Gewalt und Vollmacht von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tage auf dem Wege, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, nicht in deutscher und nicht in englischer oder in russischer Mundart, sondern in der Vatersprache, in der Ursprache, dem Hebräischen. Shaul, Shaul, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist hart für dich, wieder Stacheln, wieder Dornen auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst, aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu verordnen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch worin ich dir noch erscheinen werde, indem ich dich herausnehme aus dem Volke und den Nationen, zu welchen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Vollmacht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfingen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Er soll also den Völkern gegenüber dasselbe tun, was er selbst erlebt hat, er, der 3 Tage blind war und nicht schauen konnte, bis es dann endlich wie Schuppen von seinen Augen fiel. Das tut er Israel gegenüber, indem er versucht, die Binde und den Schleier von ihren Herzen hinwegzunehmen, der es verhindert, dass sie den Messias Jesus in den Schriften des Alten Bundes erkennen. Das tut er den Völkern gegenüber, zu denen er gesandt wird, um ihre Augen, ihre blinden Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Autorität des Satans zu Gott. Und dann noch Vers 22 als Einleitung. Da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tag, bezeugend sowohl Kleinen als Großen, das heißt sowohl Geringen als Mächtigen, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde. Das ist ja beachtlich. Er vollzieht seinen Dienst, indem er allem glaubt, was in den Schriften des Alten Bundes geschrieben steht. Er sagt nichts außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben. Einmal abgesehen von den Offenbarungen, Enthüllungen, die der Herr ihm auf dieser Grundlage gegeben hat. Und deshalb steht in Epheser 2, Vers 19 geschrieben, dass die Gemeinde des Leibes Christi aufgebaut ist, nicht auf der Grundlage des Apostels Paulus, sondern auf der Grundlage aller Propheten und Apostel. Indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Messias leiden müsse und dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volke Israel als auch den Nationen. Und deshalb habe ich Jesajas 49 überschrieben mit dem Titel Die Lichtesmission des Messias und Israels. Lichtesverkündigung. Und Jesus, der Messias, der Christus, hat als Erster durch seine Auferstehung aus den Toten dieses Licht verkündigt. Wir werden dann noch im Text selbst davon sprechen. Nun schlagen wir auf Jesajas 49, dieses Lied vom Knechte Jehovas, Shir Ebed Yahweh, von denen es ja, wie unser Bruder schon sagte, etliche gibt im Propheten Jesajas. Und die meisten von ihnen sind Zeugnisse von dem Messias, von dem kommenden Herrn und Christus. Jesajas 49 von Vers 1 bis 6 zunächst einmal. Höret auf mich, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Jehova hat mich berufen von Mutterleibe an, hat von meiner Mutterschoße an meines Namens Erwähnung getan. Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt oder verborgen in dem Schatten seiner Hand. Und er machte mich zu einem geglätteten Pfeile, hat mich verborgen in seinem Köcher. Seine zweifache Waffe Gottes, eine Waffe Gottes im Verborgenen, einmal der Pfeil, der weit hinausgeschossen wird, das Bild der Weltmission, der Völkermission, und zum anderen das Schwert des Wortes Gottes. Das ist ja das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, von dem hier geredet ist. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. So wie es im Segen Abrahams geschrieben steht. In dir und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Völker auf Erden. Wer ist also der Knecht Jehovas? Hier in diesem Kapitel zunächst einmal Israel. Wir werden aber hernach noch sehen. In gleicher Weise ist es auch der Messias, der Christus. Ja, dieses Kapitel gilt sogar von der Frühgeburt aus Israel, nämlich dem Apostel Paulus. Er nennt sich selbst ja einmal in 1. Korinther 15 eine Frühgeburt aus Israel. Eigentlich heilsgeschichtlich zu früh in die Welt Gottes eingetreten. Ein verfrühtes Modell für das, was einmal an Israel geschehen wird und was Israel als der Völkermissionar im Reich des Messias durchführen wird. Lichtesverkündigung, Leben aus dem Tode. Da werden Sie sagen, da müsste sich eigentlich der Prophet Jesajas einmal entscheiden, von wem er hier redet. Oder ich sollte mich entscheiden, von wem dieses Kapitel geredet ist. Aber das ist das Geheimnis von der mehrfachen Erfüllung der Prophetie und der Prophezeiung. Einmal ist dieser Knecht Jehovas das Volk Israel. Da steht klar geschrieben. Zum anderen sein Messias. Und es gibt ja wirklich eine Gleichsetzung, eine Identifikation in vielen Stücken zwischen dem Messias Israels und seinem Volke. Ich denke allein an das Wort aus dem Propheten Hosea: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das war zunächst der erstgeborene Sohn aus den Völkern, das Volk Israel, das der Herr aus Ägypten herausrief. Das war aber dann nach dem Zeugnis des Matthäusevangeliums Jesus, der mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen war, vor dem Zugriff des feuerroten Drachen des Herodes. Und der dann hernach, nach dem Tode des Herodes, wieder zurückkam in das Land Israel. Und da erfüllte sich das Wort, schreibt Matthäus, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ein einfaches Beispiel für die mehrfache Erfüllung des prophetischen Wortes. Und wir werden dann noch sehen, auch Paulus ist in diesem Bilde des Knechtes Jehovas zu schauen. Jesajas 49 ist sein inneres Programm, ist seine Dienstanweisung. Und nun Vers 4 noch, ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt, doch mein Recht ist bei Jehova und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht Jehova, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden, das sind die 10 Stämme, aber ich bin geehrt in den Augen Jehovas und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, möchte ich fast sagen, du bist zu höherem berufen, als nur die Stämme Jakobs aufzurichten. Er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Lichte der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Zunächst einmal bis hierhin. Und nun wollen wir dieses Kapitel erst einmal im Blick auf den Messias lesen. Es ist der Weg des Messias zur Lichtesmission im Auftrag Gottes durch das Nichts hindurch. Die erste Aussage, die wir finden, er ist berufen von Mutterleibe an. Erhebt sich hier bei uns nicht eine Frage? Wenn wir die göttliche Perspektive sehen, dann ist Jesus als das Lamm Gottes bereitgestellt schon vor Grundlegung der Welt. Als der Vater sich hinsetzte und die Kosten überschlug für den Weltenbau, damit er auch in der Lage sei, diesen Weltenbau nicht nur zu beginnen, sondern auch zu vollenden. Und als er den kostbaren Preis seines erstgeborenen Sohnes forderte und ihn vorher ersah als das Lamm Gottes, ehe er noch irgendein Wesen, irgendein Molekül, ein Atom, irgendetwas erschaffen hatte. Das sagt uns der Apostel Petrus in einer wunderbaren Weise. Auch er schaut in die Zeit vor Grundlegung der Welt hinein. Aber dann steht auch das andere, berufen von Mutterleibe an. Nachdem der Heilige Geist ihn herübergeführt hat aus den Dimensionen des unzugänglichen Lichtes und aus der Realität Gottes, aus seiner Existenz, wo er die Gleichheit mit Gott hatte, wo er allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, unversuchbar und unsterblich war, und als er dann hereinkam in unser armes Fleisch und Blut, in die Zellen und Moleküle des Leibes der Maria. Und darum das Wort aus Jeremias 31, 22. Jehova hat ein Neues geschaffen auf Erden. Das Weib wird den Mann umgeben. Die prophetische Beschreibung der Schwangerschaft der Jungfrau Maria, die das Gefäß war, das irdende Gefäß für den Reichtum Jesu Christi, für den Transport der Sohnesherrlichkeit in unser Menschenfleisch hinein. Das hat Jesus gewusst. Wenn er am Kreuz Psalm 22 gebetet hat, dann hat er auch gebetet: Du ließest mich vertrauen von meiner Mutter Brüsten an. Das heißt, dort hat er dieses Urvertrauen, dieses biologische, menschliche Urvertrauen gewonnen. Aber wir müssen eines hinzusagen. Maria hat, obwohl sie ein auserwähltes Gefäß war, dennoch nicht die Hauptrolle im Leben Jesu gespielt. Er hat ja einmal zu ihr gesagt, als sie ihm voreilige Termine setzen wollte: Welche Beziehung besteht zwischen mir und dir? Hier müssen wir Sprüche 4, Vers 3 hören, so wie es im Hebräischen steht. Sohn wurde ich für meinen Vater, angesichts meiner Mutter. Die Mutter muss beiseite treten. Sie muss das Opfer bringen, dass dieser Sohn immer mehr der Sohn für seinen Vater wird, für den Vater im Himmel, der seine Pläne erfüllt. Aber auch er wurde berufen, nicht nur vor Grundlegung der Welt, sondern von Mutterleibe an wurde er zu seinem Knechte, zum Knechte Gottes gebildet. Ich möchte hierzu noch von dieser Bildung im Mutterleibe ganz kurz Psalm 139 hinzulesen. Vielleicht haben Sie einmal meinen Artikel darüber gelesen in Gnade und Herrlichkeit, denn das kann man nicht sagen in einem solch kurzen Dienst, was hier an Gottes Wundern in diesen wenigen Versen verborgen ist. Psalm 139, Vers 13 und folgende. Denn du bildetest meine Nieren, du wobest mich in meiner Mutter Leibe. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl. Nicht verhohlen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt wie ein Bund gewirktes in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim, meinen Knäuel sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als nicht einer von ihnen war. Und dieser Keim, dieser Knäuel, Golem im Hebräischen, heißt eigentlich das Zusammengerollte. Es ist die zusammengerollte Spirale, die alle Erbinformationen trägt. Da frage ich Sie: Durch welches Elektronenmikroskop hat denn hier David geschaut? Erst heute sind unsere Wissenschaftler in der Lage, diese Doppelhelix mit allen Erbinformationen, die in jeder Zelle liegt, zu schauen. Das Zusammengerollte, den Golem. Da sehen Sie das Wunder der Inspiration des Heiligen Geistes. Als ich gewirkt wurde, als ich gebildet wurde als Knecht Jahwes von Mutterleibe an und im Mutterschoße. Von hier aus erhebt sich auch wieder die Frage nach dem neuen Holocaust von Milliarden entstehender Menschen, die abgetrieben werden im Mutterleibe, so wie man einen Bandwurm abtreibt. Stellen Sie sich das einmal vor, das wäre bei Jesus geschehen, bei Paulus, der auch von Mutterleibe an berufen wurde, wie er in Galater 1 schreibt. Ich darf das nur einmal nebenbei erwähnen. Es ist übrigens merkwürdig, dass dieser Saulus berufen wurde in einer Zeit, als er im Mutterleibe als Embryo entstand, und dann späterhin ein erklärter Feind Jesu war und dennoch berufen zum Dienst Jahwes von Mutterleibe an. Eigenartig überschneiden sich hier die beiden Linien. Ähnlich wie es bei Israel ist. Berufen und auserwählt und dennoch in der Feindschaft gegenüber dem Messias stehend. Das Zweite, die Geheimwaffe Gottes im Verborgenen. Vers 2, und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert. Er hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand und er machte mich zu einem geklätteten Pfeile. Er hat mich verborgen in seinem Köcher. Versteckt und verborgen. Gottes Geheimwaffe im Verborgenen seiner Hand und der Pfeil im Verborgenen seines Köchers. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass hier im Bild des weit hinausgeschossenen Pfeiles die Völkermission geschaut wird. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Und dass im Schwert das Wort Gottes geschaut wird. Einmal das Wort Gottes, das hineinfährt in unseren Naturbestand und Seele und Geist voneinander scheidet. Denn das Wort Gottes ist wirksam und kräftig und es fährt hinein, so wie es in Hebräer 6 steht, damit es Seele und Geist voneinander scheidet. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Epheser 6. Aber zum anderen ist es auch das Schwert aus dem Munde Jesu. Als Johannes auf Patmos die Herrlichkeitserscheinung Jesu Christi sah, die er einmal haben wird bei seiner Wiederkunft, sah er auch, dass aus seinem Munde ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorging. Jenes Schwert, mit dem er einmal den Antichristen vernichten wird und die Völker richten wird. Es ist das Schwert des Wortes. Aber warum wird hier gesagt, dass diese Geheimwaffen Gottes von Gott versteckt werden, im Köcher, in seiner Handfläche? Nun, das Leben des Messias in den 3,5 Jahren seiner Wirksamkeit auf Erden war von Anfang an ein verborgenes Leben. Es war ein verborgenes Messiastum. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, fragten die Führer Israels. Und sie meinten damit nicht, dass in Nazareth lauter Diebe und Gauner wohnten, sondern sie meinten, dass von Nazareth in den prophetischen Schriften nichts steht, dass aus Nazareth der Messias kommen werde. Dass dieser Christus in Wirklichkeit in Bethlehem, dem Orte der Verheißung, geboren war, in jenen Wirren um die Steuerzählung des Augustus, hatten die Führer Israels nicht gewusst oder längst vergessen. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? So breitet der lebendige Gott von Anfang an über die Messianität Jesu eine Decke. Von seiner Kindheit hören wir fast gar nichts. Es sind die stillen, verborgenen Jahre, wenn wir einmal absehen von dem 12-jährigen Jesus und seinem Zeugnis im Tempel. Und auch in den 3,5 Jahren seiner Wirksamkeit hat Jesus alles getan, um seine Gottessohnschaft und seine Messianität zu verschleiern und zu verhüllen, damit er zum Kreuze gehe und die Vorbestimmung des Vaters erfülle. Und so sagen einmal seine Brüder zu ihm, als er hinaufgehen will zum Laubhüttenfest: Nun zeige dich doch endlich der Welt. Offenbare dich in deiner Kraft und Herrlichkeit. Keiner will offenbar werden und hält sich dabei in dieser Weise verborgen und versteckt, wie du es tust. Mit einer Leidenschaft ohnegleichen gehen sie ihn dort an und drängen ihn zur Selbstoffenbarung. Und auch das Kreuz, der Sieg, den er am Kreuz erringt, bleibt ein Geheimnis. Ein Geheimnis für die, denen Gott es durch seinen Heiligen Geist enthüllt. Noch nicht einmal die Fürstentümer und Gewaltigen haben geahnt, was dort am Kreuz vor sich gehen werde, nämlich die Versöhnung des gesamten Weltenalls. Denn wenn sie dieses gewusst hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit keineswegs gekreuzigt. Und als er auferstanden war, dann hat er sich nicht dem Kaiphas gezeigt, dem Hohen Rat, den hohen Priestern und Schriftgelehrten, sondern diesen geringen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind. Sie werden zu Augenzeugen seiner Auferstehung. Und nun sitzt er zur Rechten Gottes. Und ihm, dem Sohne Adams, hat der Vater das All untergeordnet. Aber auch das ist ein verborgener Tatbestand bis heute. Wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir nichts vom Sieg Jesu. Da sehen wir Ungerechtigkeit und Leiden ohne Maß, ein unsägliches Elend. Und wir können es solchen Menschen, die nicht glauben, nicht beweisen, dass der lebendige Gott allgewaltig ist, dass Jesus zur Rechten des Thrones Gottes sitzt, dass ihm alles in die Hände gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Wir sehen ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der für eine kurze Zeit den Engeln unterworfen wurde und der das Kreuz erduldet hat. Noch ist die Zeit der Verborgenheit Gottes und seines Messias. Es kommt die Zeit, wo die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird, wo offenbart wird, dass er der Schöpfer und dass er der Richter ist, wo Jesus erscheinen wird im Glanz seiner Herrlichkeit und alle gottfeindlichen Mächte niederwerfen wird, wie wir es gesungen haben. Und noch ist die Zeit der Verborgenheit Gottes und seines Messias. Und darum, er hat mich verborgen im Schatten seiner Hand. Der geglättete Pfeil ist versteckt in seinem Köcher. Die Geheimwaffen Gottes sind noch nicht wirksam. Und auch die Gemeinde ist eine verborgene Gemeinde. Unser Leben ist noch nicht offenbar geworden. So lesen wir es in Kolosser 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Nicht nur geborgen, sondern auch verborgen, so wie der Christus ebenfalls in Gott verborgen ist, indem er einfach darauf wartet, dass Gott ihm alle Feinde zum Schemel seiner Füße lege. Wenn aber der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr gemeinsam mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Dann endet die Zeit der Verborgenheit Gottes und seines Messias und seiner Gemeinde. Du hast mich versteckt im Schatten deiner Hand. Und das ist etwas Köstliches. Einerseits heißt es, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie kommt dann ein David dazu, als Gott ihm Gerichte vorlegt, die durch die Menschen vollzogen werden und auch Gerichte, die durch ihn vollzogen werden, durch Gott, zu sagen, ich will nicht in die Hände der Menschen fallen, ich will lieber in deine Hände fallen. Vollziehe du das Gericht an mir. Wie kommt er dazu? Ist das nicht ein Widerspruch im Worte Gottes? Heißt es nicht von Israel, dass es geschrieben sei, in Gottes Hände eingegraben, so wie die Zeichen in unseren Händen? Heißt es nicht von den Heiligen Gottes, dass sie in des Vaters Hand sind und dass keiner sie aus den Händen des Vaters rauben kann? Und so gewinnt das Wort des Hebräerbriefes eine andere Bedeutung. Nach dem Hebräischen kann es heißen, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber das hebräische Wort hat auch noch eine andere Bedeutung. Es ist wunderbar, in den Händen des lebendigen Gottes zu sein. Beides erfahren wir, den Schrecken Gottes, das Gericht Gottes und die wunderbare Gnade, die wunderbare Geborgenheit und Verborgenheit in seiner Hand. Du hast mich verborgen im Schatten deiner Hand. Ein drittes, Vers 4. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei Jehova und mein Lohn bei meinem Gott. Nun, es gibt auch müde Gottesknechte, die einmal solches sagen. Ich habe vergeblich gearbeitet. Umsonst habe ich meine Kraft verbraucht und aufgezehrt. Und die dann innerlich müde werden und innerlich zerbrechen. Das ist ja die große Gefahr, dass wir müde werden in unserem Geist, indem wir in unseren Seelen ermatten. Und das müssen wir sagen, das sagt auch das Wort Gottes. Und insofern stehe ich Missionsberichten etwas skeptisch gegenüber, die immer wieder nur die positiven Bilanzen addieren und die immer wieder nur wunderbare Erlebnisse auf dem Missionsfeld schildern, die vielen Ungenannten, die dort draußen und aber auch hier in der Heimat innerlich zerbrochen sind, werden nicht genannt. Auch Paulus war einmal über Tragvermögen beschwert und er verzweifelte an Gott und trug das Todesurteil in sich selbst. 2. Korinther 1. Ehe er dann den Trost Gottes erfuhr und diesen Trost Gottes in Jesus Christus auch anderen weitergeben konnte. Und das ist ja letztlich der Sinn solcher inneren Zerbrüche und solches Müdewerdens. Ich lese dazu Malachi 4, wo dieses auch erscheint. Malachi 3 vielmehr, Vers 13 bis 18. Und ihr sprechet, was haben wir miteinander wider dich beredet? Und ihr sprechet, vergeblich ist es, Gott zu dienen. Und was für ein Gewinn, dass wir seiner Hut warteten und dass wir in Trauer einhergingen vor Jehova der Heerscharen. Und so preisen wir nun die Übermütigen glücklich. Nicht nur sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entronnen. Das ist die große Anfechtung der Heiligen. Aber jetzt das andere. Müde gewordene Gottesknechte, die zur Lösung finden. Da unterredeten sich miteinander, die Jehova fürchten. Und Jehova merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche Jehova fürchten und welche seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht Jehova der Heerscharen, zum Sondereigentum sein an dem Tage, den ich schaffen werde. Und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Und ihr werdet noch einmal den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und zu solchen Dienern gehört hier auch der Knecht Jehovas, der da sagt, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt, doch mein Recht ist bei Jehova und mein Lohn bei meinem Gott. Das ist auch ein Wort des Messias Jesus, wenn er in diesem Kapitel als der Knecht Jehovas erscheint. Lesen wir nicht von ihm in Philipper 2, dass er seine Gleichheit mit Gott ausschüttete. So heißt es wörtlich, dass er sich selbst entleerte und zu nichts wurde. Zu nichts wurde. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz, am Galgen der damaligen Zeit. In der scheinbaren Ohnmacht und Zerstörung alles dessen, was er begonnen hat. So lesen wir es auch in Daniel 9, in jener Weissagung von den 70 Jahrwochen. Dort heißt es in Vers 26, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Abgeschnitten sein im Tode von den Augen des lebendigen Gottes und von seiner äonenlangen Zuwendung der Liebe, des Lichtes, des Lebens und des Geistes. Abgeschnitten. Ich bin abgeschnitten. könnte man sagen, ich habe mich abgemüht, ich habe mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. In Vers 7 finden wir ja drei Titel des Messias, die von diesem Durchgang durch das Nichts reden. So spricht Jehova, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedem Mann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation, zu dem Knechte der Herrscher. Den Fürsten, und sie werden sich niederwerfen, um Jehovas Willen, der treu ist, des Heiligen Israels, der dich erwählt hat. Das ist ähnlich wie in Kapitel 53 von dem leidenden Messias, von dem geschrieben steht, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Jehovas offenbar geworden? Er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Nichts. Hier erscheint wieder dieses Wort nichts. Und wenn der Messias kommen wollte zur Lichtverkündigung als Erster aus den Toten, müsste er durch diese totale Ohnmacht hindurchgehen, durch dieses Abgeschnittenwerden von dem Vater. Die Außenschau des Kreuzes, er hat nichts mehr, vergeblich, umsonst. So dachten die Jünger, als er am Kreuze gestorben war. Aber dann die Innenschau des Kreuzes, der geheimnisvolle Sieg. Und dieser Sieg wird hier auch angesprochen, wenn es heißt, doch mein Recht ist bei Jehova und mein Lohn bei meinem Gott. Die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten und damit der Beginn der Lichtesverkündigung durch Totenauferstehung. Es sind drei Sendungen, zu denen auch der Messias berufen ist. Und hernach die Frühgeburt aus Israel, der Apostel Paulus, und noch einmal eine Zeit weiter im Reiche des Messias, das erneuerte Volk Israel, der Missionsträger des großen Königs, der auf dem Berge Zion herrschen wird. Vers 6. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Ja, es ist wahr, was in Hosea 6 geschrieben steht. Er, der Israel Wunden geschlagen hat ohne Maß, er wird sie auch heilen. Nach zwei Tagen, nach zwei Gottestagen, wird er sie wiederbeleben und am dritten Tage, drei Jahrtausende nach Christi Himmelfahrt, wird er sie aufrichten und dann werden sie vor dem Angesicht des großen Königs leben. Das ist also das erste Werk seiner Sendung, die Stämme Jakobs aufzurichten, aber dann auch die von Israel Bewahrten zurückzubringen. Und dazu gehören die heute noch weitaus verlorenen 10 Stämme, von denen im prophetischen Wort gesprochen ist, in aller Klarheit, dass sie zu Beginn des Reiches und im Bereiche des Messias zurückgeführt werden. Durch den Christus selbst. Dann aber die dritte Aufgabe. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Lichtesverkündigung durch Totenauferstehung. Davon, von dem, was wir vorhin in Apostelgeschichte 26 gelesen haben, steht auch in unserem Kapitel etwas. Ich möchte gerade hinüberblättern zu Vers 8 und 9. So spricht Jehova, zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen und ich werde dich behüten um dich zu setzen zum Bunde des Volkes, um das Land aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile auszuteilen. Und nun kommt es, um den Gefangenen zu sagen, gehet hinaus, zu denen, die in Finsternis sind, kommet ans Licht. Lichtverkündigung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und hier ist von den Gefangenen des Totenreiches geredet, die in der Finsternis schmachten, von denen einmal in Sacharja 9, Vers 12 gesagt wird, dass um des Blutes des Messias willen auch die Gefangenen der wasserlosen Grube des Totenreiches entlassen werden, jene Gefangenen, die dort auf Hoffnung hin schmachten, kehre zur Festung zurück, erschallt dort der Ruf Gottes. Und so soll der Messias in seiner Sendung als der Auferstehende auch einmal den Toten im Gefängnis sagen, gehet hinaus, zu denen, die in Finsternis sitzen, kommet ans Licht. Denn er ist ihr Erbarmer. Ich möchte noch ein wenig weiterlesen, Vers 24 bis 28. Sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden? Wer ist dieser Held? Wer ist dieser Starke? Es ist der Satan, der die Vollmacht des Todes hatte, bis zum Kreuz Jesu. Aber Jesus ist der Stärkere, der in sein Haus eindrang und ihn überwältigte. Sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden, sollten rechtmäßig Gefangene entrinnen? Und dazu geben die meisten Frommen ihre Antwort und sagen, nein, niemals, unter gar keinen Umständen, rechtmäßig Gefangene. Aber der lebendige Gott sagt etwas anderes. Und davor müssen wir uns beugen. Ja, so spricht Jehova. Auch die Gefangenen des Helden werden ihm entrissen werden und die Beute des Gewaltigen wird entrinnen. Und 26b, und alles Fleisch wird erkennen, dass ich, Jehova, dein Retter bin, ich, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Lichtesverkündigung durch Totenauferstehung. Dieser eigenartige Ausdruck des Paulus wird in diesem Kapitel selbst in aller Klarheit ausgeführt. Und wir müssen es wirklich lernen, in den Zusammenhängen des Wortes Gottes zu denken. Und ich hoffe, dass ich Sie nicht allzu sehr belaste, wenn ich hier Wort Gottes mit Wort Gottes erkläre. Ich meine, das sei immer besser als eigene Ideen zu sagen und weiterzugeben. Und dann wird das geschehen, was im Psalm 107 geschrieben steht. Vers 9, denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt, die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. So beugte er ihr Herz durch Mühsal. Sie strauchelten. Kein Retter war da. Gott sei Dank geht das Wort noch weiter. Da schrien sie zu Jehova in ihrer Bedrängnis. Wir könnten sagen, in ihren Gerichten, auch im Totenreich. Und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden, sollten rechtmäßig Gefangene entrinnen? Ja, so spricht Jehova. Auch die Gefangenen des Helden werden ihm entrissen werden. Auch die Beute des Gewaltigen wird entrinnen. Eine vierfache Sendung des Messias, des Knechtes Jehovas, die Stämme Jakobs aufzurichten, die Bewahrten von Israel zurückzubringen, Licht der Nationen zu sein bis an das Ende der Erde. Und die vierte Aufgabe, die Gefangenen des Totenreiches aus der Finsternis herauszuführen. Das hat Jesus ja begonnen, als er lebendig gemacht ward im Geiste und hinging in die Totenwelt, um dort den Geistern im Gefängnis das Evangelium zu verkündigen. Das sage nicht ich, sondern das sagt der Apostel Petrus. Das ist nun ein Geheimnis, das offensichtlich dem Apostel Petrus offenbart war und nicht dem Apostel Paulus. Aber sie beide haben ja voneinander gelernt und sich immer wieder bestätigt. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass nun auch Paulus, der Sklave Jesu Christi, in diesem Kapitel geschaut wird. Und zwar deshalb, weil er repräsentativ für das ganze Volk Israel steht. Als eine Frühgeburt aus Israel ein Modell ist für die endgültige und umfassende Wiedergeburt und Erneuerung ganz Israels. Ich möchte zunächst einmal die Dinge ein wenig zeigen, wie er zu einem Modell wird für die Erneuerung Israels. Da kommt er immer näher nach Damaskus, um dort die Gemeinde der Christen zu tilgen und zu zerstören. Damaskus heißt Blutkelch. Es ist der Blutkelch des Märtyrertums. Und je näher er Damaskus kommt, umso stärker wird er erfüllt mit Morden, Drohen und Schnauben. Das wird auch mit dem orthodoxen Judentum sein. Je näher sie ihrem Damaskus kommen, dass sie innerlich Jesus schauen, den sie zerstochen haben, umso mehr werden sie aufbegehren gegen Jesus, auch wenn sie ihn ihren Bruder Jesus und den Rabbi von Nazareth nennen. Wofür ist dies ein Zeichen? Für ihre baldige Erneuerung und Wiedergeburt, die unter Geburtswehen stattfinden wird. Und da bin ich immer wieder erschüttert, wie dann jedes Mal, wenn in Israel von orthodoxen Fanatikern irgendwo Fensterscheiben bei Christen eingeworfen werden oder die Gartenzäune zerstört werden oder wenn man den Christen hinterherruft, was für verderbliche Wölfe sie sind oder wenn man dafür sorgt, dass sie ihre Arbeitsstelle verlieren, dass dann auf einmal die Freundlichkeit gegenüber Israel, die vor allem im Sechstagekrieg 1967 in all den freikirchlichen Gemeinden aufflammte, plötzlich wieder umschlägt in einen gewissen Antijudaismus. Die bösen Juden, jetzt haben wir es wieder. Nein, wir brauchen uns gar nicht zu wundern. Und unsere judenchristlichen Freunde in Israel, die nehmen das auch nicht so, wie wir das nehmen. Die sagen, das ist normal. Das gehört dazu und ist ein Zeichen, dass dieser Saulus immer näher seinem Damaskus kommt. Voller Morden, Drohen und Schnauben. Gar so gewaltig ist es heute ja gar nicht mehr, wie es bei Saulus von Tarsus war. Und dann sieht er dort Jesus Christus. Nicht nur in seiner Herrlichkeit, wie er sie hatte, als der Auferstandene. Als er sich schauen ließ, betasten ließ, hören ließ. Und vor den Augen der Jünger aß und trank, manchmal auch vor ihren Augen verschwand, sondern in der Herrlichkeit seiner Epiphanie, seiner Wiederkunft. Und da fällt dieser Mann, dieser Christusfeind, dieser Feind Jesu von Nazareth, wie tot zu seinen Füßen und ist 3 Tage blind. Als ein Modell und Beispiel für das verblendete Volk Israel, das heute noch die Hülle, die Decke auf ihrem Herzen trägt und seinem Herzen trägt, die verhindert, dass sie in den Schriften des Alten Testamentes die Wirklichkeit des Messias Jesus schauen. 3 Tage wie tot und blind, da liegt er am Boden, er isst nichts, er trinkt nichts, er schläft nicht. Er erlebt sein jüngstes Gericht. In ihm ist eine Hölle. Er erwartet mit Frohlocken das Todesurteil Gottes. Er weiß, anders geht es gar nicht. Und da kommt Ananias, ein schlichter Bruder aus der Gemeinde von Damaskus, zu Deutsch, der Herr ist gnädig oder Antwort des Herrn, kommt hinein, legt diesem Mann die Hände auf und sagt, Bruder Saulus, werde sehend. wir hätten gesagt: Saulus, ob wir dich überhaupt in unsere Gemeinden hineinlassen, das werden wir uns schwer überlegen. Und wenn, dann sitze erst einmal bei uns einige Jahre ab und bewähre dich. Und wir können dann noch einmal darüber sprechen, ob wir dich taufen können. Bruder Saulus, werdesehend, sagt er zu diesem Mann vor den Toren des Heiligen Geistes, legt ihm die Hände auf und tauft ihn. Da fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und so wird es einmal dem orthodoxen Israel geschehen. Vielleicht wird in dem Ananias die von Gott geplante und von Paulus beschworene Liebesdiakonie der Gemeinde Jesu sichtbar. Wir sollten heute Israel gegenüberstehen in jener Gesinnung, die das Herz Gottes bewegt. Und es ist eine Gesinnung der Liebe und der Güte und der Barmherzigkeit. Bruder Saulus, werde sehend, auch unseren orthodoxen Brüdern vor den Toren des Heiligen Geistes sollten wir so gegenüberstehen. Da fällt es wie Schuppen von seinen Augen, so wie die Hülle, die einmal hinweggerissen wird vom Herzen Israels und von den Augen Israels. Und dann werden sie in jeder Stelle, in jedem Satz, in jedem Wort des alten Bundes den Messias Jesus schauen, ihn, den sie zerstochen haben. So wie es heute schon wiedergeborene Juden tun. Ich denke an unseren Bruder, der heimgegangen ist, Dr. Schosch Kahn. Ich denke an den Bruder Erich Weinmann in der Ekklesia, der mit den Prophetenworten des alten Bundes evangelisiert hat. In jedem Wort. Wie lesen dann wiedergeborene Juden das Wort Gottes? Ganz anders als wir, mit der Lupe. Aber das geht durch schwere Geburtswehen hindurch. Es ist allerdings ein Weg durch Schauen zum Glauben, wie bei Saulus auch für das Volk Israel. Sie werden ihn anschauen, den sie zerstochen haben, und werden dann Buße tun mit Wehklagen und Weinen. Das ist ja in aller Deutlichkeit gesagt von jenem Sonnenweib in Offenbarung 12, dass sie in Geburtswehen schreit. Und Jesaja 66 sagt uns, dass dieses Sonnenweib niemand anderes sei als Zion. Das Volk Israel in der Endzeit. Es werden Geburtswehen sein, schreckliche Schmerzen, wenn die Orthodoxen erkennen werden, dieser Jesus von Nazareth war doch unser Messias. Und wir haben ihn abgelehnt, wir haben ihn gekreuzigt, wir haben ihn geschmäht, wir haben ihn gelästert. Das wird Leben aus dem Tode geben. Nun möchte ich doch einmal Römer 11, 11-15 nicht nur zitieren, sondern ganz lesen. Lichtesverkündigung durch Totenauferweckung, auch hier und in diesem Punkt. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen, liegen bleiben sollen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, verherrliche ich meinen Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein, als geradezu Leben aus den Toten? Und dann wird dieses Israel zum Völkermissionar, zum Pfeil, den Gott auf die Sehne seines Bogens legt und weit hinausschießt in die Völkerwelt, und zum Schwert des Wortes Gottes, das er gebraucht, um die Völker zu richten und zu retten in seinem Reiche. Saulus von Tarsus wird ein Modell als die Frühgeburt aus Israel. Und darum ist auch er dieser Knecht Jehovas aus Jesajas 49, der nicht nur die Stämme Jakobs aufrichten soll, nicht nur die bewahrten Israel zurückführen soll, sondern der auch zum Licht der Nationen gesetzt ist, im Auftrag des Messias, der hinter diesem ganzen Kapitel steht, transparent die Unterlage und die Grundlage ist. Denn er ist ein auserwähltes Rüstzeug. Und er wird zu jenem Christophorus, der den Namen Jesu Christi tragen soll, an Fürsten und Könige. Christophorus, das ist ja jene Gestalt, die immer wieder abgebildet wird, der nach der Sage den ungeheuer schweren Christusknaben durch die Fluten eines Flusses hindurchgetragen hat. Und an manchen Kirchen kann man solche Abbildungen sehen. Und es gibt auch Abergläubische, die sich einen solchen Christophorus ins Auto hängen, weil sie in okkulter Weise sich von ihm Hilfe versprechen. Der wahre Christophoros, das heißt Christusträger, ist Paulus gewesen. Der Namensträger Jesu Christi, von dem es heißt, du wirst meinen Namen tragen vor die Nationen, vor Könige und Fürsten, ihn verherrlichen. Und dieser Mann hat nun nicht nur eine Außenoffenbarung Christi erlebt, vor den Toren von Damaskus, als er ihn schaute in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft, sondern eine Innenoffenbarung, wie wir gestern Abend schon sahen. Galater 1 steht dieses Wort geschrieben, ich möchte von Vers 11 an lesen. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass die frohe Botschaft, welche von mir verkündigt worden ist, nicht menschengemäß ist. Denn ich habe sie weder von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judaismus gehört, in dem gesetzestreuen Judentum, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judaismus zunahm, über viele Altersgenossen in meiner Generation, indem ich übermäßig ein Zelot, ein Eiferer für meine väterlichen Traditionen war. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn vor meinen Augen strahlend wie eine Sonne zu offenbaren. Steht das hier geschrieben? Seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und das war weit mehr als das, was er dort geschaut hat, von der äußeren Herrlichkeit des wiederkommenden Herrn. In ihn hinein ist die ganze Christusherrlichkeit geoffenbart worden. Eine Innenoffenbarung. Er wurde abgesondert von Mutterleibe an, wie der Knecht Jehovas in Jesajas 49. Er wurde berufen in der Zeit und Gottes Sohn wurde in ihn hinein geoffenbart. Und so wurde Jesajas 49 das Programm und die Dienstanweisung für den Apostel Paulus. Ich bin gewiss, dass er in den Tagen, da er den Christus erlebte in Damaskus, als er das neue Leben empfing durch den Heiligen Geist, dass er da Kapitel 49 als seine Dienstanweisung von dem Herrn empfing. Denn er deutet sie auch auf sich selbst und auf seine Lichtesmission den Völkern gegenüber. Und dass das wirklich so ist und nicht nur eine Annahme unsererseits, dazu möchte ich doch kurz noch ein Zeugnis des Paulus lesen aus Apostelgeschichte 13 von Vers 42. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten sie, dass auf den folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet würden. Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten, dem Paulus und Barnabas. Nebenbei gesagt sind die anbetenden Proselyten höchstwahrscheinlich Abkömmlinge der 10 Stämme, die sich dann später wieder lose der Synagoge der Judäer angeschlossen haben. Welche zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästernd. Ja, das kannte er, der Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. Das hat ihn nicht sonderlich erschüttert. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen, zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten. Nun könnte man meinen, geboten in einem Wort vom Himmel her. Keineswegs. Sondern geboten in Jesajas 49. Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, damit du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Das ist das Wort aus Jesajas 49 von dem Knecht Jehovas. Hier der Dienstauftrag für den Sklaven Jesu Christi. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten ihrer, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Einige Worte noch zum Schluss. Der Knecht Jehovas ist der Messias. Der Knecht Jehovas soll einmal Israel sein. Und als Modell davon ist es der Apostel Paulus. Aber wir als Glieder am Leibe des Christus sind auch einbezogen in diese Lichtesmission des Messias. Denn wir sind die Gemeinde der Erstlinge aus den Völkern, die Frühgeburt aus den Völkern, so wie Paulus die Frühgeburt aus Israel war. Auch wir sind eingegliedert in Jesajas 49, denn durch uns sollen alle Gottesverheißungen, so viele es gibt, einmal ausgeführt werden. Und hier sehen wir nun die erstaunliche Parallele zwischen dem 49. Kapitel des Jesajas und dem 49. Buche der Heiligen Schrift, dem Epheserbrief, wo geschrieben steht, dass wir Miterben sind. Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu, Mitleib, wir, die wir aus den Nationen kommen. Es wird immer wieder gesagt, wir sollen das Licht der Welt sein, Lichtesverkündigung durch die Auferstehung Jesu Christi. Aber das ist gar nicht wahr. Wir wollen recht hinhören, nicht wir sollen es sein, sondern wir sind es. Man kann allerdings dieses Licht unter den Scheffel stellen, sodass es keiner sieht. Man kann es aber auch auf ein Lampengestell erhöhen, damit es jeder sieht. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir wiedergeboren sind und Glieder am Leibe des Christus, sind wir es. Dieses wunderbare Wort, das auch in Philipper 2 steht, das Wort Jesu, nun gleichsam aus dem Munde des Apostels Paulus. Philipper 2, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr unverklagbar und durchsichtig seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Generation. Und welche Generation wäre wohl verdrehter und verkehrter als unsere Endzeitgeneration. Und nun kommt das feine Wort, unter welcher ihr scheinet oder aufglänzet wie Himmelslichter in dem Kosmos, wie Lichter in der Welt, indem ihr darstellet das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Inmitten eines Kosmos, der im Bösen liegt, inmitten eines Kosmos der Ungerechtigkeit, dessen Fürst und Gott noch immer der Satan ist, stellt die Gemeinde diesen Lichtesdienst dar. Lichter, Himmelslichter inmitten des Kosmos zu sein, darstellend das Wort des Lebens. Und das haben wir auch heute Morgen versucht zu zeigen. Jenes wunderbare Kapitel von der Lichtesmission des Messias, von der Lichtesmission Israels im Reiche des Messias, von der Lichtesmission des Apostels Paulus und von der Lichtesmission der Gemeinde Jesu. Sie hat begonnen durch Totenauferstehung Jesu Christi. Amen.
Gerade nach. Wir erwarten als nächsten Dienst Heinz Schumacher am 17. und 18. Oktober.